Action.
Gut, dann ja, herzlich willkommen zur Episode 2 schon. So schnell geht's. Bei unserem Podcast,
den wir noch nicht namentlich so ganz gefunden haben. Wir haben den jetzt dreimal umbenannt. Vielleicht würde wie heißen?
Der Prof und der Hauptschüler.
Oder der Akademiker und oder der Praktiker Akademiker. Oder sowas.
Irgendwie sowas werden wir uns überlegen, genau. Aber wir wollten uns heute ja ein Thema widmen, eher um Berufsstart. Ne? Ja. Die junge Leute mal ansprechen, ein bisschen Kontext geben. Auf was muss man dann ein bisschen achten, wenn ich so ein bisschen Karriereplanung betreiben möchte. Da können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du mit deiner Erfahrung auch im Personalwesen. Ich ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung, aber auch mit dem, was wir an der Hochschule dann noch machen. Ja. Und am besten, wir starten einfach mal ganz zu Beginn. Wie finde ich denn eigentlich heraus, was mir Spaß macht? Hast du da Vorschläge?
Also ich schließe mich ganz vielen Menschen im Internet an, die dasselbe sagen, Praktika, Praktika, Praktika. Also ich glaube, du kannst also wenn ich jetzt aus meiner Vita spreche, als Hauptschüler, da bist du ja mit 15 fertig. Das heißt, du musst dich mit 14, 13,5, da bist du ja ein kleiner Knilch. Also was weißt du mit 14? Nix. Du musst halt Praktika machen und ich glaube, das unterscheidet jetzt nicht wirklich den Abiturienten oder wen auch immer. Also du musst halt Erfahrungen sammeln, ne? Also ob du Skifahren kannst oder nicht oder ob dir das Spaß macht oder nicht, weißt du halt, wenn du mal Skifahren machst. Was sagst du?
Teile ich, auch wenn es ein bisschen, glaube ich, herausfordernd ist, wenn du irgendwie 13, 14 bist während der Schule, dann zu sagen, ja, ich Pfingstferien irgendwie 2 Wochen, ich gehe irgendwann eine Woche Praktikum machen. In den Sommerferien natürlich ein bisschen besser geeignet, da hast du ein bisschen mehr Zeit. Aber unterstreiche ich, ausprobieren. Man muss einfach unterschiedliche Dinge machen, ausprobieren, testen. Ja. Was gefällt einem und genauso valide ist auch, wenn du erfährst, was gefällt dir eigentlich nicht. Also wenn du irgendwie herausfindest bei einem Praktikum, habe ich keine Lust drauf. Ja. Ich habe damals mein Berufspraktikum in der Schule hatte ich bei der Bundeswehr tatsächlich gemacht.
Ja. Guck, lerne ich auch was.
Eine Woche lang in der Kaserne gewesen. Wie alt war ich denn da? 15 oder so?
Wo, welche Kaserne?
In Laupheim, bei den Heeresfliegern. An sich ganz spannend, weil man sieht da Helikopter und allem drum und dran. Aber für mich war dieses Ganze drumherum, also die Karriere eines Berufssoldaten, die man sich da angeguckt hat, danach wusste ich, das werde ich definitiv so nicht machen, was an sich auch valide
super.
Ist.
Super. Ja, also meine Frau, die wollte immer Pferdewirtin werden und war dann mit 14 eine Woche auf dem Bauernhof und hat nach 2 Tagen Schubkarre schieben, Mist wegmachen, verstanden, dass Pferdewirtin nicht ist, den ganzen Tag auf Wolken hinwegzufliegen. Nein, aber das ist genauso, wie du sagst. Also auch eine negative Erfahrung, also Erfahrung in dem Sinne, ist ja eine positive, weil ich dann sagen kann, hey, nachher hätte ich dann Ausbildung oder ein Studium und hätte da Zeit investiert.
Also, genau. Man darf es, glaube ich, nicht als Scheitern sehen, sondern einfach als Bereicherung.
Erfahrung, ja.
Genau.
Ob man das jetzt mit 14 so sieht, aber es gehört halt einfach dazu. Ne?
Ja. Wie siehst du die Situation mit das Gespräch suchen? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass ich selber herausfinde, was ich machen möchte, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich beispielsweise in meinem Umfeld, in meiner Familie das Gespräch suche mit Leuten. Wie stehst du dazu? Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, dass das halt wieder, also jetzt aus deiner und meiner Perspektive als halbwegs gestandene Männer ist das einfach gesagt. Ich glaube, dass das viel verlangt ist von einem jungen Menschen, also auch dieses Gespräch suchen. Mhm. Ich glaube, dass die Eltern nicht die besten Ratgeber sind. Also ne, ist ja immer so dieses, ich glaube, da ist viel Wahrheit dran. Ne? Heute sagt jeder, ja, geh studieren. Ich habe letztens wieder einen Beitrag gelesen, da wäre jemand gerne Schreiner gewesen und haben die Eltern gesagt, nee, du gehst auf jeden Fall studieren, als Schreiner ist ja ganz schlimm. Also was für ein Quatsch. Also definitiv, also es ist auch, der Onkel macht ja was, die Tante macht was, die Großmutter macht was, auch die Eltern, um Gottes Willen, ich will die gar nicht rausnehmen. Aber wenn jetzt meine Tochter mich fragen würde, würde ich sagen, werde Unternehmerin. Weißt du, aber weil es ja mein Weg ist.
Ja, klar.
So, und bei dir wird es wahrscheinlich sein, dass du deiner Tochter oder deinen Töchtern sagst, geh mal schön an die Uni und werd was und geh reisen. Man projiziert das ja, das hat ja nichts mit dem Glück vom Kind zu tun, aber das ist jetzt wieder letzte Folge das Leben.
Aber, also ist der Link da, ne?
Ja. Das, ja, also reden definitiv. Ich glaube aber, dass das tatsächlich für einen 14-, 15-, 16-Jährigen, weiß ich nicht, ich wäre da nicht zu meinem Onkel oder zu meinem Nachbar gegangen und hätte gefragt, wie ist es beim Daimler am Band zu stehen, also oder so. Weiß nicht mal, hast du das gemacht? Also oder ist das, also dass das eine gute Möglichkeit ist, aber ist es praktikabel? Hast du es gemacht?
In dem Sinne, zu dem Zeitpunkt nicht. In einem späteren Zeitpunkt hatte ich das gemacht. Also wenn es darum, damals dann wirklich darum ging, studiere ich oder studiere ich nicht. Da bin ich dann ins Gespräch gegangen. Tatsächlich nicht mit den Eltern, sondern dann eher mit dem Freundeskreis. Mhm. Die kennen einen ja auch sehr gut. Klar, die können das vielleicht fachlich oder von der Ausbildung ja. oder von dem Studium her, weil sie es noch nicht gemacht haben, das diesbezüglich nicht einschätzen, aber die kennen einen persönlich ganz gut. Stimmt. Und können dann sagen, das könnte ich mir bei dir vorstellen oder das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Wenn mhm. du so einen völlig aktiven, eine aktive Person hast und die sagt, ich möchte dann irgendwie einen 40-Stunden-Schreibtischjob oder sowas machen, kann ja durchaus zurückkommen, kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Ne? Buch an der Excel-Tabelle.
Zum Beispiel. Jetzt kann man das annehmen oder halt, ja, dann weiterreden. Also das hatte ich tatsächlich gemacht, im Freundeskreis eher rumgeguckt. Cool. Und was bei mir tatsächlich eher war die, auch diese erste Situation, dass ich geguckt habe, was gefällt mir denn eigentlich. Ne? Mhm. Und in die Informatik bin ich eher reingekommen über die Spielewelt. Früh mit 13, 14 Computerspiele gespielt, mich gefragt, wie funktionieren die denn eigentlich. Ja. Und so dann über ja, sogenanntes Mapping, also Karten erstellen von Spielen, dann hin zur Programmierung gekommen. Zuerst dann aber auch wieder eher Webseiten gemacht, aber ja. So ist ein bisschen diese Reise und da hat man, da kann man sich dann ausprobieren, gefällt es dann einem überhaupt oder ja. liegt mir das überhaupt? Ja. Zu Beginn fand ich Programmieren super doof, weil ich das gar nicht verstanden habe, wie das mit dieser Syntax funktioniert und erst im zweiten Anlauf, wenn man dann auch sieht, dass man da irgendwie coole Webseiten, Anwendungen oder ja. kleinere Spielchen bauen kann, wo dann die Freunde beispielsweise dann spielen. Das hat dann so ein bisschen...
Und das auch cool finden. Ne?
Und das auch cool finden, was ja, du da gemacht hast oder ja. dass du halt zeigen kannst. Ja. Das ist eigentlich dann ganz ja, gut.
Ich glaube, das ist immer gut an der Fähigkeit und an der, ich sage ja immer Leidenschaft, etwas, was Leidenschaft, ne? Also wenn ich jetzt, also wir hatten es vorhin, ich bin ja TikTok und bin live und dann fragen mich die Leute, was soll ich studieren? Hm. Und dann sage ich, guck mal, wenn ein Fatzke aus dem Internet das beantworten soll. Was weiß, also ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja, aber was ist strategisch schlau? Und da sage ich, ist doch vollkommen wurscht, was strategisch schlau ist, weil wir haben ja heute, und ich glaube, das darf ich dann schon mit meiner Expertise sagen, ganz viele Menschen, die machen einen Job, den sie absolut zum Kotzen finden, weil es halt in irgendeinem Gehaltsreport, wo die dann 18 waren und fertig mit einem Gymi waren, das stand halt irgendwo drin. Mhm. So, und dann sind die das geworden und sitzen jetzt da, verdienen alle ein Schweinegeld, ist keine Frage, haben alles schönes Häuschen, haben alle einen schönen Mercedes, den sie leasen oder einen BMW, aber sind halt totunglücklich, weil sie einen Job machen, den sie hassen. Also, oder nicht hassen ist vielleicht übertrieben, aber weiß ich nicht, ne? Und ich denke mir dann immer, ja, dann doch lieber irgendwie 10.000 Euro weniger verdienen und jeden Abend nach Hause kommen und strahlen und sagen, boah, geil. Ja, also wir sind ja jetzt Sponsor bei den Stuttgarter Kickers und mit meiner Tochter gehe ich jetzt dahin und du erlebst das ja. Und ich denke mir, wie geil das ist, wenn du da arbeitest und das zum Beispiel liebst, selber Fußballer bist, ne, und du darfst dann Teil davon sein. Da könntest du Mindestlohn bekommen. Weißt du, du siehst die Leute, wie glücklich die sind nun in diesem Umfeld. Und ich denke mir mal, ja, das ist halt am Ende doch dann wahre Reichtum. Und das findest du halt nur über diese Frage, was schafft in mir Leiden? Also wo kann ich nicht schlafen? Bei dir bestimmt auch, wenn du dann so ein IT-Problem hattest, ich kann dann schlafen gehen. Aber ganz viele Menschen, die ich kenne in deinem Umfeld, die sagen dann, ich sitze jetzt um 2 Uhr morgens noch dran, weil es mich nicht loslässt, dieses Problem nicht gelöst zu haben.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wie ist es mit Mentoren? Also wir hatten jetzt gerade, du sagst Kickers, das heißt in irgendeiner Form auch eine Situation, wo man auf eine Person hinaufsieht, die es als Vorbild nimmt. Ja. Vielleicht ein Mentor, also eine Person, die in irgendeiner Form in dem Berufsfeld aktiv ist, mit der dann versucht, enger zusammenzuarbeiten.
Geil. Also wenn es geht, wenn es klappt, auch hier mit 13, 14, weiß ich nicht. Wie willst du an einen Mentor kommen? Ja, klar. Aber generell jemanden zu haben, der sich Zeit nimmt, um ein Lebensfragen zu beantworten. Also da geht es jetzt nicht um, kannst du mir helfen, also was auch geil ist, um Gottes Willen, aber jetzt in eine mathematisch-binäre Formel zu komplettieren. Ne? Aber so halt einfach auch zu sagen, wie gehe ich mit Kritik um? Also nur weil du jetzt programmierst, heißt das ja nicht, dass ich das 8 Stunden am Tag geil anfühlen muss. Wie gehe ich denn damit um, dass ich gestern eine Tätigkeit gemacht habe, die ich 3 Stunden zum Kotzen, also bedeutet das jetzt alles schlecht? Weißt du, also jemand, der in so ein bisschen mental helfen kann. Ich wünsche das jedem. Also jeder sollte jemanden haben, der muss ja nicht älter sein, aber so ein bisschen rechts oder links, ne? Also der nicht direkt die Frau oder der Vater oder die Mutter ist, sondern einfach jemand, der sagt, ja, jetzt hab dich nicht so, ne? Und das auch sagen kann, ohne dass dann irgendwo der Haussegen oder so schief hängt. Warst du Mentor? Bist du Mentor? Hattest du einen?
Ich hatte keinen. Ich habe mich immer ein bisschen nicht gesträubt. Ich habe es tatsächlich verpennt. Ich hätte das gerne gemacht, auch zu meiner Industriezeit, als ich schon ein bisschen angekommen bin. Ich habe es zeitlich tatsächlich verpasst und ich glaube, es hat einige potenzielle Chancen halt einem genommen. Einmal zur Selbstentwicklung, zur Persönlichkeitsentwicklung, aber auch karrieretechnisch, ne? Weil so ein Mentor kann halt ein riesen Netzwerk aufmachen, kann dich mit Leuten vernetzen, die dich wiederum weiterbringen, die deinen Horizont erweitern, neue Perspektive reinbringen und dementsprechend, das hatte ich in meiner Karriere nicht. Jetzt in der Rolle an der Hochschule sehe ich mich teilweise so ein bisschen als Mentor. Leute kommen auch natürlich auf einen zu, haben auch Fragen hinsichtlich Berufskarriere beispielsweise oder Interviews oder so. Dementsprechend da versuche ich dann auch schon mit Rat und Tat dann dazustehen.
Und Leute, Mentor, Menti, keine Einbahnstraße. Also ich kenne Leute, die denken, das ist ein ewiges Nehmen. Und ein Menti muss bewusst sein, dem Mentor seine Zeit ist immer mehr wert, in Anführungsstrichen, als die vom Menti. Und man sollte sich immer Gedanken machen, was hat denn mein Gegenüber auch von, dass ich da bin, dass er Zeit investiert. Und das erlebe ich leider Gottes immer häufiger, dass diese Selbstverständlichkeit da ist. Weißt du, da ist irgendjemand, der nimmt sich Zeit, der beantwortet mir all meine Fragen. Und ich hatte das auch in meinen 5 Jahren Unternehmertum, dass ich immer wieder Leute hatte, die sagen, oh Martin, und kannst du mir da helfen? Und da hast du den Leuten geholfen. Und dann kommt halt weder ein Danke noch ein Bitte. Und da geht es jetzt nicht um Geld oder Kompensation, aber einfach auch, dass der andere weiß, ich werde gewertschätzt und ich springe da jetzt in alles rein und helfe und tue. Und der andere sagt, ja klar, der Martin hilft mir immer oder der Dennis oder sowas. Ja. Also da muss man auch als Menti gucken, wo ist die Waagschale.
Das stimmt, ja. An sich haben ganz viele Firmen, aber auch Institutionen, wie jetzt irgendwie die Hochschule oder sowas, die haben solche Mentorenprogramme. Ja. Das heißt, da kann man sich auch einfach mal direkt in der Firma, also wenn man dann schon angekommen ist, da mal schlau machen oder an den Hochschulen selber gibt es diese Programme. Also gerne mal auf zentrale Personen zugehen, irgendwie Studiendekan oder in der Firma den direkten Vorgesetzten mal ansprechen. Ja. Die können da sicherlich dann auch weiterhelfen im schlimmsten Fall. Oder die Personalabteilung, die haben auf jeden Fall den Link dann diesbezüglich und können bestimmt helfen.
Und nicht nur Akademiker, Leute. Ne? Also ich vermisse sowas auf Hauptschulen, Realschulen. Also jeder redet über hier Studimesse oder was weiß ich. Da gibt es auch ein paar Millionen Menschen, die es auch verdient haben, gesehen zu werden, die eben nicht an einer Hochschule sind.
Gut, ja, jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, wie finde ich eigentlich heraus, was ich gerne machen möchte. Wenn ich jetzt an dieser Situation stehe, dass ich eigentlich jetzt einen Beruf ausüben möchte, gibt es ja die Möglichkeit, also oder einen Beruf erlernen möchte, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, ich mache eine Ausbildung oder ich gehe jetzt ins Studium. Wie finde ich denn jetzt heraus, soll ich jetzt eigentlich studieren oder soll ich lieber eine Ausbildung machen? Hast du da eine Meinung?
Es gibt noch Option 3, ich mache wieder ein Studium oder eine Ausbildung. Ne?
Ja. Das,
also vor 5 Jahren hätte ich zu dir gesagt, geh studieren. Jetzt würde ich dir sagen, mach eine Ausbildung. Vielleicht, wann auch immer der Podcast gehört oder geguckt wird, ist vielleicht wieder was anderes. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich und seinem Geist und seiner Expertise Zeit zu geben. Jetzt haben wir in Deutschland die schlaraffenlandartige Situation, dass der Staat und auch Gremien oder Firmen mir im Durchschnitt 3 Jahre Zeit geben. Also durch eine Berufsausbildung oder eben durch einen Bachelorstudiengang oder dann 5 Jahre mit einem Master. Und diese Zeit sollte man in jungen Jahren nutzen. Und ich würde immer sagen, mach eine Ausbildung und oder ein Studium. Kannst ja auch beides machen. Ne? Also viele machen ja erst eine Ausbildung und dann vielleicht irgendwie noch mal ein paar Jahre später ein berufsbegleitendes oder ein Vollstudium. Ich würde niemandem raten, keine Ausbildung oder kein Studium zu machen. Also das wabbelt gerade so ein bisschen in dieser TikTok-Bubble, weißt du, so, der bekommt viel mehr Geld als ich bin Azubi und krieg nur 1,5. da denke ich mir immer, oh Leute, ob ihr heute schon abschätzen wisst, also diese 3 Jahre sind sehr, sehr, sehr gut investierte Zeit. Weil wenn du 40 bist, machst du das halt nicht nochmal. Also dann gehst du nicht weder finanziell noch sonst wie den Schritt zurück oder gehst in die Schule, hast da 17-Jährige um dich rum und sitzt da als 40-Jähriger und sagst, so, jetzt mache ich meine erste Ausbildung. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile keinen besseren, keinen, also auch gehaltsreportmäßig, wenn du so guckst, den Bachelor oder den Gesellen, so viel trennt die nicht mehr. Und teilweise ist die Ausbildung schon da Praxisbezug nicht, also jetzt nicht mehr wert im Sinne von Wertigkeit, sondern besser bezahlt.
Ja, es ist ja auch ein Stück weit dem Fachkräftemangel, denke ich, auch ja, ein Stück weit geschuldet. Ne? Also viel mehr Leute gehen studieren, auch also im Handwerk fehlt es an den Leuten. Ja. Dadurch ergeben sich dann natürlich auch bessere Chancen, wenn man da seine Passion dann auch sieht. Das ist das eine. Und das andere, wie du richtig sagst, es ist ja keine Einbahnstraße. Ich muss nämlich heute nicht für den Weg der Ausbildung oder den Weg des Studiums und dann ist der Weg verschlossen, das andere zu tun. Ja. Sondern man kann das auch immer machen. Ne? Also ich kann auch anfangen zu studieren, feststellen, das passt mir nicht oder das liegt mir nicht und dann mit einer Ausbildung dann in dem Fall starten. Genau, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht tatsächlich. Was würdest du denn sagen? Gibt es mehr Auszubildende oder mehr Studierende in Deutschland?
Viel mehr Studierende mittlerweile.
Was bedeutet denn viel mehr?
Also ich meine...
In Zahlen beziffern.
Nein, in Zahlen könnte ich dir das nicht beziffern, aber ich meine, gelesen zu haben, dass jetzt die Leute, die jetzt von der Schule abgehen, 80% oder 81% studieren gehen. Das kann aber auch, das kann ich falsch im Hinterkopf haben, aber die Kurve ist, ich glaube, vor 5, 6 Jahren ist die arg gekippt in die akademische Richtung.
Ja, es sind 2024 waren es jetzt zwischen 50 und 60, je nachdem, welches Bundesland man auch reinguckt. Aber es ist tatsächlich die Großzahl, geht studieren. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass auch die Noten dementsprechend auch sind. Ne? Also wir haben recht im Durchschnitt relativ gute Abiturnoten. Ja. Jetzt gerade diese Woche ist, glaube ich, der Report hier in Baden-Württemberg rausgekommen. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,4. Jetzt hat es natürlich Studiengänge, die haben Numerus Clausus, das heißt halt eine Zugangsbeschränkung, was jetzt auf die Note halt angeht. Aber da haben wir auch einen Großteil an Studiengängen mittlerweile auch in Baden-Württemberg, die halt nicht mehr NC beschränkt sind. Ne? Also das heißt, da hat man halt einfach viel die Möglichkeit. Also wir haben tatsächlich so einen Schnitt in Deutschland 1,3 Millionen Auszubildende und gut das Doppelte an Studierenden. Also so ungefähr
die. Ich dachte aber gelesen zu haben, aber da wirst du besser vorbereitet sein, dass es jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal unter 1 Million war. Also dass es irgendwie so eine ganz alarmierende Zahl ist. Aber
genau, sie sinkt im Moment gerade tatsächlich. Also da kann man auch im Bundesministerium einmal nachgucken. Ja. Den Link packen wir auch in die Shownotes dann auch mit rein, die ich jetzt für meine Recherche benutzt habe. Aber die Zahl nimmt tatsächlich auch ab. Vielleicht auch interessant, Abbrecherquote liegt so im Schnitt bei 30% an den Universitäten ungefähr. Mhm. Kommt auch wieder auf Bundesland und Studiengang natürlich wieder drauf an. Also so pauschalisiert ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Aber bei den Ausbildungen ist es drunter, so zwischen 20% und 25% tatsächlich.
Aber auch schon viel.
Auch schon viel, aber in den Hochschulen ist es tatsächlich ein bisschen höher. Vielleicht auch, weil die Hürde ein bisschen geringer ist.
Ja. Na, die Frage ist, was ist denn, was dann? Also jetzt ist ja eine Zahl zu sagen, der hat jetzt seine Ausbildung abgebrochen, was ja vielleicht bedeuten kann, er fängt eine neue an.
Korrekt.
Ne, mit dem Studium genauso. Oder der bricht seine Ausbildung ab und geht studieren.
Genau.
Aber das wird die Statistik nicht ergeben.
Ja, genau. Das ist halt, das.
Ja, aber spannend. Aber Leute, nochmal, also natürlich, also bevor ihr etwas tut, was ihr nicht wollt oder was euch nach dem ersten Semester oder nach dem ersten halben Jahr oder sowas keinen Spaß macht, aber das ist eine Investition. Also wenn ich jeden Tag eine Stunde joggen gehe und aufhöre, Waffeln, bei dir gab es vorhin auch Waffeln, zu essen, dann ist das nicht der Effekt, dass ich morgen ein Sixpack habe. Sondern das ist ein Invest, den muss ich jeden Tag tun, um dann nach einem Jahr irgendwas zu sehen oder zu haben oder mich wohler zu fühlen. Und eine Ausbildung und auch ein Arbeitsplatz und auch ein Studium existiert nicht nur aus lila Wolken. Also es gehört auch dazu, dass man mal etwas macht, worauf man keinen Bock hat. Also ich bin Geschäftsführer und ich habe gar keinen Spaß am Rechnung schreiben. Mhm. Also an dem Prozess. Ja. Ich habe es gern, wenn Geld kommt. Und ich habe auch gern, wenn ich den Auftrag habe. Und das gehört halt einfach dazu. Ja. Und das muss man akzeptieren. Und das hat auch was mit ein bisschen Erwachsenwerden oder Großwerden zu tun. Mhm. Eine gute Beziehung besteht auch nicht nur aus gemeinsam Rosen pflücken, sondern besteht halt auch mal umstreiten oder Grabenkämpfe, was auch immer.
Ja, das gehört Situation alles aushalten.
Ne? Genau, ja, ja, genau.
Genau, vielleicht da so der übergeordnete Spruch, ne? Also Karriere ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon, ne?
Ja.
Der über viele, viele Jahre hinweg geht.
Ja, und auch die Frage, was ist Karriere? Ne? Ich meine, du hattest ja, glaube ich, eingeläutet mit Karriere. Und ich glaube, dass ja auch Karriere durch die Gen Z auch wieder anders geformt wird. Also in unserer Zeit war ja Karriere noch, ich sage jetzt mal Geselle oder Junior, dann wirst du Principal, dann wirst du Führungskraft. Dann, das ist ja heute auch nicht mehr eine angestrebte Karriere, ne? Sondern Karriere kann ja auch sein, ich habe überschaubar viel Arbeit, dafür habe ich ein gutes Einkommen und das ist meine Karriere. Ne? Also ist ja nicht wie früher. Früher hast du gesagt, Karriere bedeutet Führung, Manager sein. Das ist, glaube ich, heute auch nicht mehr so.
Nee, also klar, in vielen Bereichen, ich komme jetzt aus der Automobilindustrie, da ist es dann tatsächlich noch so, die halt sehr traditionell geprägt ist an der Stelle. Aber ich sehe es halt auch in jungen Unternehmen, da ist es halt nicht mehr so. Das ist flache Hierarchien, da freut sich auch, wenn der Chef mit sich in Anführungszeichen die Hände dreckig machen kann, ne? Also mitmischen kann.
Ja.
Das sehe ich auch und das ist auch, glaube ich, gut so, weil es einfach dementsprechend die Gesellschaft auch ein bisschen auflockert und
alles, was sich in 10 Jahren nicht verändert, ist per se für den Müll. Also auch Karriere, Wege, das müssen wir immer wieder neu erfinden, das ist auch gut so.
Ja, was ich zumindest in meiner Bubble ganz oft mitkriege, ist, wenn ich jetzt studiert habe, ne, also ganz oft diese Gehaltsgeschichte, was ist denn jetzt eigentlich ein realistisches Gehalt, wenn ich so einen Bachelor habe beispielsweise? Oder lohnt sich, dass ich überhaupt den Master mache, damit ich nachher mehr Geld verdiene? Ja. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, es einfach nur auf diese eine Dimension Geld oder Gehalt zu projizieren. Was ist da deine Erfahrung?
Was könntest du dann? Ich gebe dir jetzt erst die Frage. Ich gebe sie dir zurück, bevor ich sie beantworte. Was sagst du?
Ja, es ist halt super schwierig. Es kommt immer drauf an. Was hast du natürlich studiert? Ich würde es nicht immer nur rein auf das Geld reduzieren, weil ein Studium ist per se jetzt eigentlich nicht nur rein dafür da, nachher einen guten Gehaltscheck zu haben. Das sollte nicht die Hauptmotivation sein, sondern die Hauptmotivation sollte sein, dass ich halt in dieser Materie, in der ich da halt 3 Jahre investiert habe und in der ich jetzt dann nochmal weitere 2 Jahre oder noch länger in Form von einem Master dann rein investiere, dass ich da in mich investiere. Das heißt, Wissen aufbaue und dementsprechend halt ein gewisser Experte werde. Und wenn das nachher dann entlohnt wird, dementsprechend, weil ich halt dann die gewisse, ja, du bist leistungsorientiert, die Leistung bringe dementsprechend. Dann würde ich sagen, dann lohnt sich das ein Stück weit auch, ne? Wenn ich auch wissbegierig bin und neugierig bin. Ne? Also ich muss im Studium, aber auch in der Ausbildung, ich muss halt die Disziplin haben und die Neugier ein bisschen, also die Motivation. Disziplin zum Durchhalten, gerade wenn ich diese Lows habe, wo es halt schwierig ist oder ich kriege eine Aufgabe, die mir nicht passt oder ich hatte irgendwie einen Konflikt mit Vorgesetzten, mit meinen Kollegen etc. Und aber dann halt wirklich die Motivation auch weiterzumachen und dran zu bleiben. Das heißt, das Thema sollte einen auch halt interessieren. Mhm. Ne? Und das ist eher so ein bisschen, wo ich dann sage, vom Bachelor zum Master beispielsweise, wenn man da wirklich Lust hat, nochmal zu vertiefen, noch mehr Wissen aufzubauen, noch tiefer in die Materie einzudringen, wenn man da Spaß und Freude hat, dann ist es ganz gut. Und wenn dann nachher auf dem Scheck vielleicht die ein oder andere Zahl mehr draufsteht am Ende des Monats, dann ist das so die Sahnehaube obendrauf. Wie würdest du es sagen?
Also ich sag mal, es gibt ja dazu eine rein mathematische Betrachtungsweise, das ist dein Lohn mal 1,21, also 21% Lohnnebenkosten. Du bist im Durchschnitt, wirst du 12 Monate bezahlt, wenn du 30 Tage Urlaub hast und 20 Tage krank und Sperenzien und Feiertage, dann bist du bei 9 Monaten, die der Arbeitgeber bekommt, also Gehalt mal 21 oder plus 21% mal 12 geteilt durch 9. Das ist das, was du kostest. Da kommen dann noch IT und aber jetzt sagen wir mal nur das, was ich koste und das musst du halt wert sein. Das heißt, das musst du in Revenue erstmal verdienen. Mhm. Und ich habe ja ganz viele Leute eingestellt und also bei Leuten, die es übertrieben haben, habe ich gesagt, hier ist der Stift, da ist der Flipchart. Jetzt schreiben sie das Gehalt auf, jetzt machen sie mal 21%. Da sind schon die Pfeifen gestorben. Was sind 21%? Weißt du, dann denke ich mir, kann ich ja 20 rechnen. So. Und das musst du halt erklären und erwirtschaften können. Und das ist jetzt die mathematische Basis, sage ich jetzt mal. Das, was wir als gefühlte Basis haben, ist halt immer so diese IG Metall, IG Chemie. Also wenn du ein Bachelor bist, bist du das wert. Und als Master bist du automatisch mehr wert. Und das hört ja jetzt gerade aber als Zeitalter auf. So, also zu bewerten, dein Zertifikat ist mehr wert als das andere und deswegen bekommst du mehr Geld. Und wir müssen halt in diese Wertschöpfung rein und müssen einfach sagen, welche Auswirkungen hat denn deine Tätigkeit für das Produkt oder die Dienstleistung, und ist der Kunde wegen dir jetzt ganz krank gefragt, ist der Kunde bereit, 100 Euro mehr zu bezahlen, weil ich dich eingestellt habe und das 20 Kunden im Monat? Nein, aber dann bist du halt keine 5000 Euro wert, einfach nur, weil du von der Uni gefallen bist. Und ich glaube, dass das halt wieder so ein Thema sein wird in der Zukunft, dass viele Chefs einfach fragen werden, wie erwirtschaften sie ihren eigenen Lohn?
Das stimmt. Das heißt, wenn ich so ein bisschen, das Paradoxe im Moment ist ja vielleicht auch ein bisschen, wenn man das mal sagt, Wenn du studierst, hast du bessere Karrierechancen. Das siehst du in dem Moment jetzt nicht mehr in der Zukunft so.
Ja. Aber das ist halt KI. Also KI, also die erste industrielle Revolution hat körperliche Arbeit nicht obsolet gemacht, aber stark vergünstigt angeboten. Und Sam Altman, der CEO von OpenAI oder ChatGPT, hat vor 6 Wochen in einem Blog geschrieben, dass Intelligenz, also das, was wir unter Intelligenz verstehen, 2030 die günstigste Ressource am Arbeitsmarkt sein wird. Mhm. Und wir Deutschen verstehen das nicht. Also wir verstehen das inhaltlich nicht, dass eben ein Handy das kann, was ein Akademiker nach 5 Jahren kann. So, und jetzt gibt es ja auch Studien von StepStone, kam, ich glaube, vor 2 Wochen raus, ne, dass 50% weniger Juniorjobs da sind. Und das sind alles Dinge, warum? Weil halt ein Akademiker sagt, ja, ich habe einen Master, deswegen bin ich ja jetzt viel wert. Aber die Industrie sagt, ey, ich hatte immer ein Lose-Lose-Business. Also ich habe jemanden eingestellt für 60 und nach 2 Jahren hat er sich verpisst, weil er irgendwo 75 wert war. Aber ich habe ja die 2 Jahre investiert, ich konnte dem keine 75, also reine Mathematik, BWL. So, und jetzt hatte ich entweder einen kleinen Lose oder einen großen Lose, weil vielleicht ist auch einmal mal 4 Jahre geblieben oder einer ist mal hängen geblieben und war halt introvertiert und hat jetzt nicht gesagt, ich gehe weg. So, und jetzt kann ich halt die Lose-Situation in eine Win-Situation wechseln, indem dass ich sage, ja gut, da hole ich mir einen Praktikanten und der bedient eine KI und die KI kann 24 Stunden für mich arbeiten. Und das ist halt das Problem momentan des akademischen Apparats, oder nicht des Apparats, nicht, aber der Akademiker, die jetzt kommen halt mit dieser gewissen Arroganz, ne, das ist jetzt mein Blickwinkel, die halt sagen, ich habe jetzt da den Schein und deswegen will ich 80.000, 70.000, 60.000, das ist halt teilweise absurd, was da gefordert wird.
Mhm. Aber es ist nicht, also ich meine, wir haben ja gerade darüber geredet, über ich investiere in mich selber, ja. Ne? Wenn das Studium eine Investition in mich selber ist, dass ich Dinge verstehe, dass ich die Materie durchdringe, klar habe ich mit GPT das gesamte Wissen der Welt in der Hosentasche sozusagen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich das verstehe, was da drin ist. Ne? Also wenn ich jetzt an der Hochschule bin oder auch eine Ausbildung in dem Moment ja auch mache, dann bekomme ich ja diese Kompetenz mitgeliefert, ne? von meinem Ausbilder, von meinem Professor, von meinem Dozenten, wie auch immer, der mir dann auch genau diese Zusammenhänge dann erklärt.
Ja.
Das kann ja in dem Moment ein GPT vielleicht im Moment noch nicht leisten, diesbezüglich.
Und genau das, 100% bei dir. Und wie beschissen muss es sein, dass wir jetzt mit dem jetzigen Stand der KI, die ja noch in den Kinderschuhen steckt, jetzt schon solche Leute eigentlich ersetzen können. Das zeigt einfach nur, wie tief dieser Loose ist, den die Firmen mit jungen Akademikern, mit jungen Ausgebildeten, ist ja jetzt vollkommen wurscht, teilweise gefahren sind. Und das muss uns eigentlich allen zu denken geben. Und du hast recht, das ist eine reine Investition in dich, das ist ja auch eine Investition der Gesellschaft in dich, das ist auch eine Zeit, die du bekommst, und dann bedeutet das halt, du musst leisten. Und leisten tust du dann halt durch die Praxis, durch Demut, durch komplexe Dinge verstehen und zusammenführen. Aber ich meine, wir hatten ja auch schon im Vorgespräch, ich als Chef bezahle nicht den Skill, dass jemand an der Uni sitzt, ein Foto von einer Folie macht, sagt, löse mir das, und dann sage ich habe die Lösung. Diesen Skill bezahle ich als Chef nicht, weil den Skill habe ich selber für 0 Euro in meinem Handy. Also müssen die Leute den Zusammenhang, und dann müssen sie vielleicht wieder mehr Sitzfleisch haben, weißt du, also nicht den schnellen Weg gehen, Foto machen, ChatGPT macht das schon, schreibt mir die Bachelor-These, das ist natürlich alles so in Reinkultur nicht. Und dann bist du dein Geld wert und dann bist du auch 70 wert. Ich sage ja nicht, dass das unmöglich ist, aber halt nicht einfach, weil du von der Uni gefallen bist. Deswegen bist du per se den deutschen Mindestlohn wert. Also wenn du keinen Hebel hast, hast du keinen Hebel.
Also das Ausbildungszertifikat oder das Studiumszertifikat in dem Moment, Bachelor, Master, wie auch immer, ist sozusagen die Eintrittskarte in das Berufsleben. Ja. aber es zeichnet dich nicht aus, dass du einen gewissen
Gehaltswert... Nee, es gibt dir keinen Wert. Mhm. Also ich rede nicht von menschlich, moralisch, ethischen Wert, sondern einfach, weißt du, du hast ja einen Arbeitswert. Eine Maschine produziert so und so viel Stück und ist damit so und so viel wert. Mhm. So ein Mitarbeiter ist halt, hat halt auch einen Arbeitswert. Und dieser Arbeitswert wurde in der alten Welt durch Zertifikate bestimmt. Mhm. Also mehr Zertifikate bedeutet, der Mitarbeiter ist wertvoller. Und das ist heute nicht mehr so. Also auch wenn du dir vom Personio, gibt es eine spannende Studie, die kam letztes Jahr raus, dass über 60% der europäischen Firmen nach skillbasierten Recruiting umstellen. Das heißt weg von zertifikatsbasierten Recruiting eigentlich. Also ich brauche jetzt einen Master, ich brauche einen Doktor, ich brauche, was weiß ich, das Zertifikat, CAD-Konstruktion, zu, wenn es jemand kann, kann er es. Mhm. Was interessiert es mich, ob der das passende Zertifikat dazu hat?
Aber das heißt doch im Umkehrschluss, dass ich als junger Erwachsener, der dann entweder die Ausbildung gemacht hat oder das Studium, in irgendeiner Form ja auch mich hervorheben muss. Mhm. Ne? Das heißt, es reicht eben nicht mehr, dass ich mein Zertifikat nachher vorweisen kann, um dann in den Bewerbungsinterviewzyklus mit eingeladen zu werden etc. Was könnte man denn da machen als Heranreifender sozusagen? Gibt es Dinge, die du da empfehlen kannst? Oder?
Ja, aber ich habe ja Menti. Mhm. Wieder schöne Geschichte. Der hatte ich glaube ein halbes Semester oder so, hatte der irgendwie in Berlin irgendwas gemacht. Da hat er sich auf 500 WG-Wohnungen beworben und hat nicht mal eine Antwort bekommen. Ne? Sein Vater, der ist Vertriebler, und da hat er gesagt, jetzt ruf doch da mal an. Dann hat er angerufen und da hat er gesagt, oh Gott, endlich ruft einer an, sie haben die Wohnung. Sagt er, wie, sie haben die Wohnung? Sagt er, hey, ich habe heute Morgen das scheiß Inserat bei ImmoScout reingemacht. Ich habe 500 Nachrichten. Sie sind der Erste, der anrufen. Wie lange wollen Sie bleiben? Können Sie das bezahlen? Alles klar, Sie haben die Wohnung. Weißt du, der ist einen Weg gegangen, den kein anderer mehr gehen wollte. Also jeder sitzt da und klickt auf Senden, ist total bequem. Und das ist der gleiche Tipp. Verlinkt euch mit Leuten auf LinkedIn und schreibt dann den Geschäftsführer, nicht die Rekruterin. Die Rekruterin ist ja, das wäre wie wenn ich sage, ich bewerbe mich beim Vorzimmer. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hast, mit dem Entscheidungsträger zu sprechen, sprech mit dem Entscheidungsträger. Auch wenn das im ersten Moment so, du musst dich an den Weg halten. Also erfolgreiche Menschen halten sich nicht an den Weg. Mhm. Weißt du, erfolgreiche Menschen gehen dahin, wo Erfolg ist. Verlinkt euch auf LinkedIn, schreibt dann den Geschäftsführer an. Ich würde immer per Du machen. Ich würde immer sagen, hallo Peter, ich bin ein cooler Junior. Ich will was reisen. Hast du Bock auf Leute, die was reisen wollen? Wenn ja, da ist meine Telefonnummer. Mhm. Fände ich geil. Mhm. Finden andere blöd. Das muss halt passen. Ne? Ja. Schreibt Postkarten an den Geschäftsführer, fahrt dort vorbei, geht zu Netzwerkabende, guck, hat er irgendwo mal einen Vortrag an der Uni, ne? Gibt es ja auch so Partnernetzwerke und so. Aber wer den Standardweg geht, wird die Standardabsage bekommen, außer er ist A. Und die wenigsten sind A. Also wenn ich sage, der 5 Jahre Berufserfahrung, das Zeugnis aus der Region, das sind die wenigsten. Mhm. Und Recruiting sortiert dich automatisch auf B oder auf C. Mhm. So, und die Frage ist immer, wie komme ich jetzt von C auf A? Mhm. Und das kannst du nicht im Standardweg. Sondern du musst sagen, okay, wie kann ich die Route verändern, dass ich da vorne stehe, wo die anderen noch in der Warteposition sind, durchgewunken zu werden. Und da sich heute kaum einer traut, das Telefon in die Hand zu nehmen oder sowas Dubbeliges zu machen, wie auf LinkedIn, Netzwerkanfrage, ja, und dann schreiben, hallo Peter, wie sieht's aus, hast du Bock? Macht ja keiner. Mhm. Traut sich keiner. Also Worst Case ist, der antwortet hier nicht. Da ist die Welt nicht untergegangen.
Ja, paradox, ne? Ein bisschen. Ja, was ich auch irgendwann mal gesehen hatte, war, da war ich auch irgendwo unterwegs, ich krieg's gar nicht mal zusammen, wo es war. Aber da hat sich eine Person über, ich glaube auch platt von LinkedIn war das damals, Konferenz oder so, einfach super schnell beworben. Ich glaube, die hat sich in diesen 20, 30 Minuten irgendwie bei 100 Stellen beworben.
Ah, ja.
Mhm. Nehmen sie einfach so klick, 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 ja, ne? Also ein CV und dann einfach mal rausschicken. Über die Menge kriegt man dann schon irgendwie eine Einladung. Kann auch funktionieren, aber ich glaube, wie du sagst, das ist auch wieder, ich glaube, diese Investition und Disziplinsache ein bisschen.
Voll.
Was möchte ich erreichen? Ich sage auch immer, überlegt euch, wo wollt ihr tatsächlich auch nachher landen. Mhm. Ne? Also sucht euch gezielt raus, investiert die Zeit, die ihr habt, jetzt nicht irgendwie in diese große Menge, dass ich irgendwie 50, 100 oder 150 Sachen rausschicke oder Bewerbung rausschicke, sondern versucht gezielt eben die Leute ranzukriegen, wo man nachher auch landen möchte. Beispielsweise dann bei der Firma deiner Wahl oder bei der Person, die dann, wo du denkst, die bringt dich dann dementsprechend weiter.
Und vor allen Dingen, aber das ist jetzt bitte soll sich niemand angegriffen fühlen, ne? Aber ich denke mir dann immer, jetzt bewirbt sich jemand bei mir, der ein unfassbar hohes Gehalt für seinen ersten Arbeitstag haben will. Hm. Also ob das jetzt 40 sind oder 65, es ist ein unfassbar hohes Gehalt. Und dann sehe ich alles Standard. Weißt du, nichts, wo drin steht, ich bin die S-Klasse. Sondern da steht überall Corsa, Polo, weißt du? Und dann denke ich mir, aber wie kann die Erwartungshaltung sein, dass ich als Firma jetzt sage, ja, da mache ich mich nackig und freue mich drauf. Mhm. Sondern muss ich doch sagen, also wenn ich sage, ich will zum Beispiel richtig viel Geld, ich will auch professionell wahrgenommen werden, also ich möchte als A wahrgenommen werden, dann muss das eine Bewerbung sein, in die 5, 6, 7, 8 Wochen Fleißarbeit geflossen ist. Da muss da stehen, ich habe Ihnen hier ein Paper vorbereitet und Ihnen zusammengefasst, wie ich Ihre Firma finde. Ob das jetzt mit ChatGPT oder sowas ist. Oder ne, ich habe ja auch mal ein TikTok-Tutorial drüber gemacht, wie du zum Beispiel mit Canva sagen kannst, das hier ist die Firma, das hier ist mein Lebenslauf, mach mir mal aus beiden eine Landingpage. Mhm. So, weißt du, und dann gebe ich in der E-Mail den Link mit und dann habe ich halt einfach einmal so einen Moment, wo die Leute sich denken, oh, das hat noch keiner gemacht. Ob das jetzt die geilste Page ist, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du was anders gemacht hast als andere und dann rutschst du halt wieder nach vorne, weil der sagt, ah, okay, gestern war da einer dabei, der passt zwar nicht, aber der hatte eine coole Bewerbung.
Ja, klar. Ich meine, es klingt so banal, dass man sich einfach auch zurück, also man könnte ja auch zum Telefon greifen und einfach sagen, 100%. Gestern war ein cooles Gespräch. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen für die Möglichkeit, dass ich eingeladen wurde. Und genau. Eventuell rutscht man schon mal hoch. Ich meine, alles, was wir jetzt hier gerade sagen, ist wirklich ein Invest. Ne? Also man investiert dafür.
Ja.
Statistisch gesehen ist aber so, dass halt in der Realität viele Absagen halt teilweise dann auch kommen. Ne? Das heißt, ich muss ja aber auch ein Stück weit damit rechnen, dass es vielleicht nicht klappt.
Ja.
Und darf mich davon aber auch nicht dann unterbuttern lassen.
Nie. Also in Berlin ist statistisch gesehen, gibt es 2 Millionen Arbeitslose und noch viel mehr Arbeitssuchende, weil ja auch Menschen, die in einer festen Anstellung sind, suchen, also die weg wollen. Und es gibt 200.000 Stellen. Das heißt, nur in Berlin kommen auf ungefähr 10 Menschen, die einen neuen Job suchen, eine Stelle. Mhm. Plus ausländische Bewerber, ne? oder wie auch immer. Und ich glaube, das halt, und das ist ja verrückt, vor 3 Jahren undenkbar, weißt du, vor 3 Jahren, du hast gerade gucken können und in Rechtschreibung, in Satz, da warst du schon, Mensch, setzen Sie sich da hin, ne? Ich gebe Ihnen da den Arbeitsvertrag. Und es wird aber nicht wiederkommen. Also diese Zeit von, eigentlich musst du nichts können und du setzt dich irgendwo hin und kriegst ein gutes Geld und irgendwie sind alle zufrieden, das macht ja auch wirtschaftlich keinen Sinn. Also wer zahlt denn jemand für keine Skills, also für keine Wertschöpfung, für keinen Mehrwert vom Kunden? Ich meine, wir sehen das ja jetzt in der Automobilindustrie. Jeder weiß, da sitzen ganz viele Menschen, die effektiv nichts dazu tun. Also nicht, dass die nichts tun, aber da kommt nichts beim Kunden an. So, und wieso sind wir da, wo wir sind? Ne, weil alle denken, ja gut, mir gehört halt ein Stück vom Kuchen. Nee, du musst irgendwas liefern für einen Kunden, dass irgendeiner... Weißt du, da könnte ich fuchsig werden, wenn du auf die Plattform vom Mercedes gehst. Ich habe es letztens wieder mit einem Kumpel spaßeshalber gemacht. Du verstehst den Konfigurator nicht. Als normaler Bürger diesen Landes, außer du bist in der Automobilindustrie oder Ingenieur, du kannst in dem Konfigurator nichts machen.
Ja.
Das heißt nicht Tempomat, das heißt Peer Systems Distance Controlling, abgekürzt PC, KK, was weißt du, und dann denke ich mir, wie viele Menschen haben das gelesen und haben gesagt, das ist super. Unser Kunde ist im Durchschnitt 62, das ist super.
Verstehe ich nicht. Ja, das ist schwierig. Ich meine, auch da in dem Sinne, ne, als Tesla hochkam, so um 2012 oder so, war ja auch immer, das, ich erinnere mich noch an den Aufschlag des Spaltmaßes, ja genau. Tesla kriegt es nicht hin, die Metalle so zu biegen, dass da hier irgendwie das Spaltmaß auf ein Minimum reduziert wird. Ja. Die Leute hat es nicht interessiert.
Null.
Den Kunden hat es nicht interessiert, weil die Autos sahen schick aus, die haben die Features gebracht, deswegen wurden die Dinger gekauft und nicht, weil in dem Sinne jetzt irgendwie die S-Klasse ein Spaltmaß von statt 5 cm irgendwie 0, irgendwas Millimeter oder so, 0, irgendwas Millimeter, Zentimeter ist halt, ja.
Aber und jetzt siehst du ja, beim Golf haben sie ja jetzt, hat ja VW sich jetzt entschieden, was die 25 PS mit 1999 im Monat kannst du dazu buchen.
Ja, also, genau.
Aber und dann denke ich mir, der Chinese sagt, entweder du kaufst kein Auto oder das ist voll. Hm. Und dann gibt es noch abgefahren voll. Mhm. Für 18 Euro mehr, weißt du? Und der Deutsche sagt, nee, lass uns anfangen mit Kurbeln. Hier, meine Frau fährt ein Skoda Fabia, da gibt es hinten noch Kurbeln. Da musst du für die elektrischen Fensterheber, kostet ja viel mehr. In der Produktion kostet der Kurbler mehr. Als, aber der Deutsche sagt, da können wir noch mal als Add-on was rausholen.
Mhm. Und das Variantenmanagement, zumindest aus Firmensicht, das kann ich dann halt töten. Ne?
Ist ja die Hölle. Ja.
Du musst alles vorhalten in deinem Lager.
Ey.
Auf sämtliche Individualitäten vorbereitet sein, und dass da jemand kommt.
Die, die Teile im Aftersales, ne? Ja, musst du ja jetzt auch bereithalten über was weiß ich wie 100 Jahre.
Ja.
Aber das ist halt deutsche Arroganz, ne? Und das ist halt egal, also ich meine, da hören ja jetzt vielleicht auch Leute zu, die sich selbstständig machen oder die Führungskräfte. Du musst immer fragen, welchen Wert hat ein Mitarbeiter, und das ist keine ethische Frage, sondern eine ganz simple betriebswirtschaftliche Frage, was bringt der? Und wenn diese Person ein geiler Mensch im Marketing ist, dann kaufen mehr Menschen, die Menschen haben mehr Spaß an meiner Homepage. Oder, weißt du, das kann ich alles messen. Ich kann auch den Controller messen. Weißt du, durch gutes Controlling gehen weniger Kunden flöten, besseres Management, die Fachbereiche werden beraten. Und da müssen die Büromenschen sich leider Gottes, weil Refa, ne, du kannst unten an der Produktionsmaschine, wird mit Sekunden und er könnte noch mal ein bisschen was schneller machen, und im Büro sind alle vogelfrei. Und das wird sich halt verändern. Im Büro müssen die Leute auch langsam wieder ihren Arbeitswert finden. Ja.
Aber um jetzt nochmal den Schritt ein bisschen zurück nochmal zu machen zum Bewerbung. Jetzt haben wir gesagt, in dich selbst investieren, das heißt ein bisschen auch kreativ werden, einen anderen Weg zu gehen, um dann auch herauszustechen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich dann beispielsweise zum Interview eingeladen werde. Und da gibt es ja sicherlich auch Do's und Don'ts. Also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein völlig utopisches Gehalt in meiner Vorstellung habe, das ich irgendwann mal erreichen möchte, dann sollte ich ja trotzdem von vornherein einmal hergehen und kurz mal recherchieren, was sind marktübliche Preise. Ja. Und da ist es mittlerweile sogar ziemlich einfach, mit GPT mal zu gucken, mach mir mal eine Suche und sag mir das mal. Das heißt, sich auch gut vorbereiten. Mhm. Da habe ich eine kleine Anekdote noch. Vor ein paar Jahren war ich mal beim Bewerbungsgespräch und da hatte mich die Person, der Recruiter, damals noch 5 Minuten vor dem Interview angerufen und meinte so, ja, Herr Grewe, Sie haben ja gleich das Interview. Und ich sage, ja, ich stehe vor der Firma, vorm Tor. Ja, wie sind Sie angezogen? Haben Sie sich gut angezogen? Mhm. Also er hatte voll den Wert draufgelegt, dass man halt wirklich auch ein gutes äußeres Erscheinungsbild anbringt. Mal davon abgesehen, dass es zeittechnisch gar nichts mehr gebracht hätte. Wäre ich da in der Jeans oder in der Schmuddlerhose aufgetreten oder sowas, ich hätte mich gar nicht mehr umziehen können. Ja. Aber das heißt einfach, sich vorher Gedanken machen. Wie möchte ich auftreten? Wie möchte ich außenwirkend geltig sein? Ja. Und aber sich auch gut vorbereiten. Was sind meine Gehaltsvorstellungen? Und die aber auch gut begründen können. In der Regel dann beispielsweise, weil ich irgendwie kreativ bin, weil ich was vorzeigen kann, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, vielleicht auch während der Ausbildung ein bisschen schwierig, aber vielleicht während dem Studium Werkstudententätigkeit oder während der Ausbildung vielleicht noch nebendran an den Wochenenden ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. Je nachdem, gibt mehrere Möglichkeiten, dass man da einfach versucht hervorzutreten und da natürlich dann auch ein bisschen besser dann dazustehen. Was würdest du sagen, was gibt's? Also Do's hatten wir jetzt schon, Don'ts gerade ein bisschen angerissen. Was würdest du noch sagen? Fehlt da noch was aus deiner Sicht?
Ich glaube, you dress what you mess. Also ich glaube einfach, an dein Gehalt angegliedert ist ein gewisser Dresscode dienlich. Was nicht bedeutet, ist immer entscheidend. Aber also wenn ich dich, weiß ich nicht, als Highflyer einstellen will und du kommst halt als halber Obdachlose um die Ecke, ja, dann ist das halt schon auch eine Aussage dir gegenüber, ne? Also einfach, wie trittst du auf? Ich glaube, schlecht vorbereitet sein ist immer richtig beschissen, also ist auch super anstrengend. Aber umgedreht, ne? Also auch für Firmen, es gibt viele Firmen, die sind super schlecht auf ihre Bewerber vorgestellt, ist genauso hässlich. Gute Fragen mitbringen. Ich habe immer gute Fragen, über die ich selber nachdenken muss, also in der Rolle des Einstellenden. Da habe ich immer gedacht, boah, geile Frage. Also weißt du, auf die du selber nicht gekommen bist. Ich habe zum Beispiel, also ich weiß nur, ich hatte damals nach meiner Ausbildung eine relativ hochdotierte Stelle in einem internationalen Konzern, kann man sagen, Denso. Also war Wahnsinn. Also da saß ich als 21-jähriger Azubi, weißt du, und die wollten mich als Regionalverkaufsleiter, weil ich ja damals schon relativ viel gemacht habe. Und dann habe ich den Chef gefragt, weil der hat dann irgendwie in der Vorstellung gesagt, dass er irgendwie erst seit einem Jahr da ist. Und dann habe ich den gefragt, würden Sie nochmal bei denen so anfangen, hätten sie, also würden sie heute, die Frage fand der total schrecklich. Also was und wie und warum? Und da dachte ich mir, aber gut, dass die mir abgesagt haben, weil wer mit so einer beschissenen Frage ein Problem hat, der ist auch ein schlechter Vorgesetzter. Mhm. Also weißt du, auch so gute Fragen oder dann eben schlechte Fragen, ist ja genauso wie diese Personalerfrage, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Oh Gott, weißt du, wie schlecht. So, und genau das Gleiche gibt es halt auf der Bewerberseite. Du, und ansonsten, ich will immer das Leuchten in den Augen sehen. Weißt du, wenn ich das Gefühl habe, also damals bei Akam Automotive, wir hatten ja dann die Prototype Factory, und ich habe immer versucht, den Leuten, ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt nicht in den Besprechungssaal, wir nehmen uns 10 Minuten und ich zeige ein bisschen was. Ja. Und wenn ich mit den Leuten dann bei den Porsches und bei den großen Autos, und die waren dann alle noch nicht am Markt und abgeklebt, wollen sich mal reinsetzen und dann ein Riesendisplay, und der sagt, nö, passt schon. Weißt du, denke ich mir, aber du bist in einer Automobilfirma. Weißt du, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, in ein Auto reinzusitzen, das noch nicht am Markt ist, und du sagst nein. Also, es gibt
dann brennst du nicht dafür.
Ja, genau. Also, es gibt ja auch Nein so aus, nee, also ne, so unangenehm. Aber du siehst ja trotzdem, ist derjenige interessiert. Ne? Und ich glaube, manche wissen, glaube ich, auch nicht, wie wertvoll das ist. Du willst als Chef, bist du immer eine Investition, also immer ein Junior ist immer eine Investition. Und wie gesagt, oft eine Lose-Situation. Und wenn du mir das Gefühl geben kannst, du bist eine gute Investition, dann solltest du die Möglichkeit immer beim Schopfe packen. Mhm.
Das sind, glaube ich, ganz, ganz hilfreiche Tipps an der Stelle. Zum Abschluss hatten wir uns zumindest noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was bedeutet denn ein Leben lang lernen? Ne? Also oft sieht man es irgendwie oder kriegt es mit. Hashtag Leben lang lernen. Es soll gar nicht witzig klingen, es ist einfach, also diese Investition, die du ja tätigst in jungen Jahren in dich selber, durch eine Ausbildung, durch ein Studium, das hört ja nicht auf. Ja. Ne? Also in dem Moment, wo du wirklich, du sagtest es vorhin, wenn wir in 10 Jahren immer noch da stehen, wo wir heute stehen, dann ist irgendwas falsch. Mhm. Ne? Also das heißt, man muss kontinuierlich dann auch schauen, dass man am Ball bleibt, und das prägt zumindest meinen Beruf tagtäglich. Ne? Also es kommt immer neue Sachen. Bei dir ebenfalls, ne, durch die KI-Sachen, da tut sich auch massiv viel, und du würdest nicht, in dem kann ich mir jetzt vorstellen, nicht so erfolgreich sein, wie du bist, wenn du die ganze Zeit dich einfach nur auf einem Tool ausruhen würdest und sagen, ja, das ist halt das, und ich verkaufe halt genau das an meine Kunden. Das heißt, ein Leben lang lernen, Karriere aktiv gestalten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Möglichkeiten, die es dann auch gibt, ist vielleicht in der Firma selber, gibt es Weiterbildungsprogramme, das als Möglichkeit, oder einfach mal auf den Chef zugehen und sagen, hey, ich würde gerne in die und die Richtung machen, kriege ich Unterstützung. Ja. Dann kriegt man auch ein bisschen mit, wie offen ist die Firma, das Unternehmen diesbezüglich. Ja.
Und es gibt, Hoffman heißt er, glaube ich, der Geschäftsführer, CEO von Fiverr. Wir müssen es in den Shownotes, der hat eine E-Mail an seine Belegschaft geschickt mit 7 Maßnahmen, die jeder Einzelne tun muss, damit er in den nächsten 5 Jahren bei Fiverr einen sicheren Arbeitsplatz hatte. Und das ist eine super krasse Mail. Warum? Weil sie sehr klar und sehr, da ist kein Larifari drin und alles, also ich unterschreibe alles, was da drin steht. Und einer dieser Punkte ist eben, das Thema Lernen zu entkoppeln von der Verantwortung deines Chefs. Also du, wenn du lernst, lernst du, und das bedeutet, dass du dir abends ein YouTube-Video anguckst und sagst, ah, jetzt habe ich einen Gedanken mitgenommen. Und ich glaube, dass wir Deutschen, und das hört sich immer so katastrophal an, das ist auch nur ein Gefühl, das ist kein, nichts Empirisches. Aber weißt du, wir haben so nach der Ausbildung und nach dem Studium, jetzt ist erstmal das Lernen vorbei und jetzt gehen wir in den Beruf. Aber es geht genau der Gegenteil ist ja der Fall. Wir lernen jetzt im Beruf noch viel mehr, noch viel stärker, noch viel intensiver. Ne? Das ist wie wenn ich vorher nur spüren kann und dann kann ich auch schmecken. Ne? Also es ist einfach viel intensiver. Und die globale Weltwirtschaft wird es nicht zulassen, dass wir weiterhin so behäbig mit Lernen, also auch mit unseren kognitiven Fähigkeiten umgehen wie bisher. Also es gibt kein Ende. Also solange der Mensch existiert und gesund ist oder selbst im hohen Alter, jetzt gibt es ja eine Azubine, fand ich mega, ich glaube in Schleswig-Holstein, die ist mit 63, hat die eine Malerlehre abgeschlossen. Ja, wie geil! Also weißt du, die hat gesagt, komm, fuck it, ich fange nochmal ganz von vorne an. Es gibt kein Limit. Also der menschliche Geist ist immer bereit für neue Informationen. Und das müssen wir nutzen. Und dann sind wir auch wieder vorne und dann geht es auch wieder voran. Also es hört nie auf. Und es ist auch gut so, das ist nicht, überleg mal. Wäre doch alles langweilig.
Ja, ich meine, die auf der anderen Seite heraus, es gab noch nie so eine große Chance, jeden Tag zu lernen wie jetzt heute. gerade mit KI, GPT, klar, da muss man ab und an mal drauf aufpassen, natürlich. Aber auch Wikipedia war damals auch
aber
schon...
Aber auch beim Lehrer muss man aufpassen. Ja, klar. Wie begrenzt ist das Wissen von einem Lehrer? Also ja, wie viele Lehrer haben mir Sachen erzählt, wo ich 5 Jahre später wusste, das hat so nicht gestimmt.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, und in dem Sinne regelmäßig in sich rein investieren. Ne? Vielleicht auch mal, ich muss mir an die eigene Nase fassen, ne? Vielleicht nicht abends mal einen Netflix-Film gucken, sondern vielleicht auch nur mal eine halbe Stunde irgendein Paper lesen oder sowas oder einen Artikel oder so. Oder mit jemandem chatten oder sowas.
Oder halt mal wieder diskutieren.
Sich treffen, also diskutieren, ja.
Ich meine, wirklich auch dieses inhaltliche Streiten, auch dieses akademische Streiten, weißt du, so dieses, nicht der andere ist doof, weil er nicht meinen Standpunkt hat, sondern man tauscht Argumente aus, die können ja auch hitzig sein, das darf ja auch alles sein, wir sind ja Menschen, wir haben Emotionen, aber nicht dieses Verurteilen, dieses Verteufeln, der andere ist immer gleich dumm und der ist bei einer anderen Partei oder was, weißt du, und ich denke mir dann immer, Christoph Waltz hat jetzt wieder gar nichts zu tun, aber ich finde den Plot ganz cool. Der wurde in einem Interview gefragt, wie er bei Inglourious Basterds den Nazi so gut spielen konnte, das Böse so gut spielen, so war die Frage. Mhm. Und er hat gesagt, warum das Böse? Also, die Nazis sind nicht davon ausgegangen, dass sie böse sind. Ja. Also, das ist total die falsche Darstellung. Mhm. Und da ist es mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ja auch jeder in seiner eigenen Welt immer recht hat. Also es gibt nicht, also wenn jemand wüsste, dass er falsch liegt, hätte er nicht die Meinung. Mhm. Also auch dieses Streiten wieder miteinander. Ich finde das immer bereichernd.
Das ist, ja, man kann es ein bisschen drauf projizieren, ein bisschen auf dieses lokale Optimum. Ne? Also ich bin immer in meiner Bubble und deswegen ist das, was da passiert, ist das, was das Richtige ist. Und es gibt immer, also es kann sein, dass das lokale Optimum auch das genau das Optimum ist. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ja. Das heißt, man sucht vielleicht eher auch im globalen Bereich. Und das kriegt man nur in dem Moment auch hin, wenn man rausgeht, ne? Und sich austauscht, indem man streitet, Argumente austauscht. Heute waren wir uns ziemlich einig.
Und auch die Demut hat, dass man eben falsch liegen kann. Also auch, und das vermisse ich bei vielen. Also mir werfen dann auch manche vor, sagen, ja, Martin, du. Und da sage ich, hey, ich habe nie behauptet, ich bin das letzte Puzzleteil der Intelligenz oder so. Aber sage ich, wir müssen doch über ganz viele Dinge hier in dem Land sprechen. Hm. Also, aber ich habe nie behauptet, dass ich das letzte Zünglein an der Waage bin. Aber wenn jeder nur in seiner eigenen Bubble bleibt und jeder erzählt, der andere ist doof und jeder sitzt in seiner Gartenlaube, also das bringt uns nicht weiter.
Ja. Genau. Gut, was haben wir für letzte Worte noch? Wir sind am Ende für heute.
Was haben wir uns das nächste Mal?
Das nächste Mal haben wir Leadership uns mal vorgenommen. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen gucken, also die Position ein bisschen tauschen. Heute haben wir die Position des Bewerbers oder des jungen, angehenden Person im Berufsleben, Berufsstart uns angeguckt, das nächste Mal Leadership, auf was man da vielleicht auch achten kann, achten sollte. Wann bin ich eigentlich eine gute Führungskraft, wann bin ich eine sehr gute Führungskraft? Gibt es da Unterschiede? Schlechte? Wann bin ich vielleicht auch eine schlechte Führungskraft, genau. Jeder von uns hat vielleicht auch schon gute und weniger gute Führungskräfte erlebt. Das heißt, da können wir auch ein bisschen
differenzieren. Ich war auch selber eine schlechte. Also man muss immer sagen, also auch die Journey einer Führungskraft beinhaltet ganz oft auch die Reflexion, dass man vielleicht auch selber nicht alles richtig gemacht hat. Ja. Ne? Das ist ja genauso wie ein Mitarbeiter. Also ein Mitarbeiter wird auch nicht auf 10 Jahre Berufserfahrung zurückgucken und sagen, jeder Tag war ein Gewinn. Ne?
Ja. Genau, und letztes Mal haben wir auch versucht, so einen Abschlusssatz irgendwie hinzukriegen. Dieses Mal wäre es wahrscheinlich eher dieser, ich mache jetzt nicht Karriere, sondern ich sage eher das Berufsleben. Das ist eben kein Sprint. Ne? Man braucht eben die Disziplin, das Durchhaltevermögen, die Motivation, die Investition in sich selber, denn das Ganze ist eher ein Marathon. Man macht es ja mal mindestens 30, 40 Jahre, je nachdem, wann man ins Berufsleben einsteigt. Tendenz steigend.
Ja, etwas, was Leidenschaft. Ich finde das sehr bildhaft. Ich glaube, dass das ein guter Indikator ist, woran habe ich Spaß. Ne? Was bringt mir Leiden, wenn ich es nicht erledige, wenn ich es. Ne?
Genau, gut. Dann freuen wir uns auf die nächste Runde dann.
Ja, kommentieren, liken, sharen, alles machen. Und vor allen Dingen Fragen stellen. Also auch wenn ihr sagt, wir haben ja jetzt erstmal die ersten 5 Themen so grob vorbestimmt. Also gerne in die Kommentare reinhauen, was euch interessiert.
Genau.
Wenn nicht, wir machen so lange weiter, bis es Kommentare gibt.
Gut, in dem Sinne, dann eine gute Woche.
Viel Spaß.
Ciao.